Ja, dann herzlich willkommen zur Vorlesung Information Management. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Thomas Vidyaya. Ich bin seit 2 Jahren Habilitant am Lehrstuhl von Peter Buxmann und beschäftige mich auch forschungsmäßig mit dem Thema Information Management und freue mich deswegen, dass ihr hier zusammen mit mir die Vorlesung dieses Semester bestreiten werdet und die erste Vorlesung hat eigentlich das Ziel, euch mal einen Überblick zu geben. Auf der einen Seite organisatorische Sachen, auf der anderen Seite, was sind so die wichtigsten Begriffe, die wir jetzt die ganze Zeit wieder verwenden werden. Und den zweiten Teil der Vorlesung, der ersten Vorlesung, werden wir auch nutzen, um schon das erste Modul des Themas Information Management uns anzuschauen. Ich mache die Vorlesung zusammen mit Dr. Christoph Klingenberg von der Lufthansa. Ich werde ihn gleich auch nochmal vorstellen und er wird einige Module in diesem Semester halten und, sagen wir mal, wirklich interessanten Praxisbezug noch reinbringen. Und für mich ist das Thema Information Management deswegen so interessant, nicht nur, weil ich mich in dem Themengebiet forschungsmäßig beschäftige, sondern weil ich auch glaube, dass es ein Thema, was wirklich im Kern der Wirtschaftsinformatik liegt. Es ist deswegen forschungsmäßig interessant, ja, und ich werde auch versuchen, immer wenn es passt, mal vorzustellen, was wir am Lehrstuhl zu den verschiedenen Themen machen und auch versuchen, wirklich aktuelle Forschung in die Vorlesungen mit einzubauen. Aber auf der anderen Seite ist es auch praktisch sehr relevant. Das ist ein Thema, was auch wirklich Praxisbezug hat. Also, das ist im Grunde genau der Aufgabenbereich, den ein typischer CIO, also dasjenige Vorstandsmitglied in einem Unternehmen, das sich mit IT beschäftigt, beackert. Also das ist Information Management ist eine Kernaufgabe von einem CIO und in diesem Feld gibt es auch einige Beratungen, die dort unterwegs sind. Und ich denke, was man hier in der Vorlesung lernt, zumindest große Teile, kann man auch sofort praktisch anwenden. Und ich glaube, das macht das Thema so spannend. Wie gesagt, das Ziel der Vorlesung ist es, erstmal einen wirklichen Überblick zu geben über das Thema und dann habe ich versucht, so ein paar Highlights rauszupicken, die ich in so Module verpackt habe, wo wir dann wirklich ein Thema detailliert uns angucken können. Und zum Organisatorischen, klar, die Vorlesung ist freitags von 13:30 bis 15:10 Uhr in S101 A3, also genau hier. Das wisst ihr, sonst wärt ihr nicht hier. Wir nutzen die Lernplattform Moodle und dort findet ihr im Grunde Vorlesungsfolien und später dann auch Übungsmaterialien in unserer Moodle-Seite. Nee, leider falsche Vorlesung. Gut, dass da nochmal dran steht, welcher Raum. Ja. Also, Information Management? Super. Ihr findet in Moodle eben die ganzen Zusatzinformationen zu der Vorlesung und gestern ist ein bisschen was schiefgelaufen, deswegen sind die Folien zu dieser Veranstaltung erst vor kurzem online gegangen, aber eigentlich könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr am Abend vorher schon die Folien runterladen könnt, weil es ja viele gibt, die dann sich Sachen darauf notieren wollen. Ihr findet in Moodle dann auch ergänzende Literatur und wie ihr seht, wird die Vorlesung aufgezeichnet. Da hilft mir Julian dabei das ganze Semester. Und ihr findet dann auch die Recordings zu der Vorlesung und auch zu der Übung jeweils online in dem Moodle-Kurs. Wir werden uns bemühen, das dann immer relativ zeitnah zur Verfügung zu stellen. Also das heißt also wir machen Freitag die Aufzeichnung und Anfang nächster Woche sollte es dann online sein. Wir haben dort auch ganz normal eine News-Umgebung und ein Forum. Also wenn ihr Fragen zur Vorlesung habt, dann gerne im Forum stellen. Da werde ich dann möglichst schnell versuchen, die zu beantworten und eure Kollegen sehen halt auch, was ihr gefragt habt. Die News werde ich immer in Moodle einstellen, also nicht über Toucan. Wenn ihr also in Moodle abonniert habt, dass ihr per E-Mail informiert werdet, wenn da was passiert im Nachrichtenforum, dann kriegt ihr dort Klausurtermine oder wenn die Klausureinsicht ist oder organisatorische Sachen, falls mal irgendwas ausfallen sollte. Eigentlich alles über Moodle. Was eigentlich auch noch interessant ist, ist, dass wir mit dieser Vorlesung in dem Winfoline-Tauschring sind. Also das ist hier steht Bildungsnetzwerk, das ist ein Netzwerk von ich glaube, 4 Universitäten mittlerweile, die diese Veranstaltung Information Management jetzt nicht nur hören können, wenn man hier in Darmstadt ist, sondern das ist ein Grund auch, warum wir aufzeichnen. Die Vorlesung wird auch gehört, zum Beispiel in Göttingen oder in Kassel von Studierenden, die eigentlich nur über E-Learning an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und ihr als Darmstädter Studenten habt auch die Möglichkeit, Vorlesungen von anderen Universitäten in bestimmte Prüfungen einzubringen. Wir haben das auf unserer Webseite unter dem Punkt Winfoline zusammengefasst. Also könnt ihr da, wenn ihr Interesse habt, mal gucken, ob da was für euch dabei ist. Für Vertiefungen zum Beispiel kann man sich dort noch Zusatzveranstaltungen holen. Sprechstunde, ihr könnt mich per E-Mail erreichen und wie gesagt, am besten auch über das Moodle-Forum, weil dann sehen auch eure Kollegen, was ihr gefragt habt. Mich würde mal interessieren, welche Studiengänge jetzt hier sind. Also vielleicht mal per Handzeichen melden. Wer ist ein Wirtschaftsinformatiker hier? Okay. Dann gibt es auch Wirtschaftsingenieure. Einen, ja. Und dann ist es ja. Es gibt ja noch Erasmus-Studierende, ist ein Erasmus-Student da, einer. Und die anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, wo kommt ihr her? Mathe wahrscheinlich. Wer ist denn von euch in Mathe? Gibt es noch jemanden, der jetzt nicht genannt wurde? Ja, Informatik und okay. Gut, das ist, glaube ich, für mich ganz interessant, damit ich halt auch weiß, sagen wir mal, welche Sachen ihr schon gehört habt und auf was ich jetzt vielleicht nochmal besonders eingehe. Und welche Sachen, sagen wir mal, man voraussetzen könnte. Okay, das war erstmal das zur Vorlesung. Zur Übung, die werde ich auch halten. Der Übungstermin ist immer mittwochs von 13:30 bis 15:10 Uhr hier in S101A5, also 2 Räume weiter. Und wir starten die Übung am 5.12., aber ab dann wöchentlich, weil das ist ja eine 2 plus 1 Veranstaltung und anstatt jetzt alle 2 Wochen eine Übung zu machen, fangen wir in der Mitte des Semesters an und ab dann machen wir wöchentlich die Übung. Zur Prüfung, es wird eine Klausur sein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, das macht das Studienbüro und sobald ich da Näheres weiß, ob das, also manchmal weiß ich schon vorher, ob es irgendwie in der Mitte der Ferien oder ganz am Anfang der Ferien ist, werde ich euch dann schon weitergeben, was ich halt weiß. Bisher war es immer so, dass es relativ am Anfang der Semesterferien war. Das war die letzten Male so. Aber sobald ich genaueres weiß, gebe ich es bekannt natürlich. Und ich hatte eben schon angekündigt, ich mache die Vorlesung nicht komplett alleine, sondern ich konnte dafür Christoph Klingenberg gewinnen, der zu wirklich ein paar sehr, sehr spannenden Praxiseinsichten hier jeweils eine Vorlesung halten wird. Und er, also ich sage kurz was zum Lebenslauf von Christoph Klingenberg. Er war nach der Promotion einige Zeit bei einer Beratung und ist dann relativ bald zu Lufthansa gegangen und dort seit 1996 sogar. Und seit 2009 ist er dort eben ein CIO in einem bestimmten Konzernteil und eben genau für diesen Teil Information Management verantwortlich. Also das macht, glaube ich, die Vorlesung spannend, weil ihr auf der einen Seite so ein bisschen ja, wissenschaftlich-theoretische Perspektive bekommt, auf der anderen Seite aber dann auch wirklich die Praxisinformationen von Christoph Klingenberg. Und ich hatte schon angekündigt, dass das erste Ziel ist, einen Überblick zu verschaffen über dieses Riesenthema Information Management. Was fällt alles da rein? Was sind alles die Themen, die da drin sind? Und das zweite Ziel ist, sich Module rauszupicken, in denen wir wirklich einzelne Themen ganz detailliert betrachten. Also diesen Überblick werde ich versuchen, jetzt in der ersten Vorlesung zu geben. Ja, in dem ersten Modul Grundlagen des Information Managements ist das Ziel, genau diesen Überblick zu geben. Dann im zweiten Modul, das werden wir heute auch anschneiden, geht es erstmal um diese ganz generelle Frage. Was ist überhaupt der Wertbeitrag von IT? Also ihr werdet sehen, hier in dem Thema geht es darum, wie IT, in Information Management geht es darum, wie wird IT im Unternehmen eingesetzt? Und eigentlich die erste Frage, die man da stellen sollte, ist, okay, was bringt es überhaupt, die IT einzusetzen? Und da gibt es einige interessante Forschungen dazu und die werde ich erstmal vorstellen in diesem Thema, was ist der Wertbeitrag von IT? Dann im nächsten Modul, im dritten Modul, das wird dann in der nächsten Vorlesung sein, geht es darum, IT-Organisation und IT-Governance sich anzugucken. IT-Organisation behandelt also die Frage, im Grunde, wer macht was in einer IT-Organisation? Ja, also wer ist für welche Aufgaben verantwortlich? Und IT-Governance beschäftigt sich mit der Frage, wer hat eigentlich die Entscheidungsrechte? Wer kann entscheiden, es geht jetzt hier links rum oder es geht darum? Eben immer mit diesem IT-Bezug. Ihr seht die vierte Vorlesung, das wird die erste Vorlesung sein, wo Christoph Klingenberg zu uns kommt. Er wird dann aus Lufthansa-Sicht eben dieses Thema IT-Organisation aufgreifen, euch dann zeigen, okay, wie ist es in der Lufthansa gelöst, welche Rollen gibt es da, welche Entscheidungsrechte gibt es da, und wird insbesondere dann auf das Thema Portfolio-Management eingehen. Also wie wird entschieden, ob jetzt IT-Projekt A umgesetzt wird oder IT-Projekt B. Ich habe die Vorlesung, wo Christoph Klingenberg ist oder wo ein Praxispartner mitmacht, hier immer kursiv markiert. Also das ist hier die 4 und die 7, die 8 und die 10 und in der 13 wird hoffentlich, wenn alles klappt, noch jemand von der Deutschen Bank zu uns kommen. Okay, also in der vierten Vorlesung wird das Thema IT-Organisation aus Lufthansa-Perspektive nochmal gezeigt, dann das fünfte Modul beschäftigt sich damit mit dem Thema IT-Outsourcing. Das ist eigentlich ein Klassiker in der Wirtschaftsinformatikforschung. Ja. Welche Themen sollen fremdvergeben werden? Welche sollen im Unternehmen behalten werden? Ist IT meine Kernkompetenz? Und wenn ja, welche Teile von der IT sollte ich im Unternehmen behalten? All das wird in dem Thema IT-Outsourcing behandelt. Das sechste Modul beschäftigt sich damit, okay, was sind eigentlich die wichtigsten Geschäftsanwendungen im Unternehmen? Viele von euch werden wahrscheinlich schon diese Schlagworte ERP-System oder SCM-System, CRM-System gehört haben. Wir gucken uns in dem sechsten Modul eben an, was sich dahinter verbirgt, wie das zusammenspielt und welche Aufgaben an solchen Systemen eigentlich noch dranhängen. 7 und 8 zeigt dann wieder die Lufthansa-Perspektive, wo man dann wirklich gezielt sich anguckt, wie sehen die Vertriebssysteme bei der Lufthansa aus, also eine besondere Geschäftsanwendung, und wie sehen die Systeme zum Revenue Management aus bei der Lufthansa. Dann im neunten Modul geht es eigentlich eine Abstraktionsstufe wieder hoch. Da geht es darum, wie sieht eigentlich das Zusammenspiel von diesen Geschäftsanwendungen aus? Wie sieht die allgemeine IT-Architektur aus? Und da gibt es eben aktuell viel diskutierte Schlagworte, wie zum Beispiel serviceorientierte Architekturen. Das ist so ein wirklich extremes Hype-Thema gewesen die letzten Jahre. Darüber habe ich auch meine Dissertation geschrieben. Und was das jetzt so ein bisschen abgelöst hat, ist das Thema Cloud Computing. Das ist jetzt auch, also ist im Moment das Hype-Thema in diesem Bereich IT-Architekturen. Zehnte Modul, da kommt wieder Herr Klingenberg zu uns und erzählt uns dann, okay, wie wird dieses SOA-Konzept, dieses Hype-Thema eigentlich dann bei der Lufthansa umgesetzt? Was bleibt davon in der betrieblichen Realität eigentlich übrig? Ja? Das elfte Modul beschäftigt sich dann damit, was passiert mit der IT-Landschaft, wenn zwei Unternehmen zusammengehen? Ja, da passiert im Grunde ein Riesenprojekt. Das ist dann immer ein Riesensonderfall, der dann eintritt, wenn zwei Unternehmen zusammengehen und man dann auf einmal zwei parallele IT-Landschaften hat. Wie kriegt man die zusammen? Welche Strategien gibt es da? Und welche Aufgaben kommen dann eigentlich auf den CIO zu, wenn der CEO sagt, okay, wir kaufen jetzt Unternehmen X und wir gehen zusammen. Das zwölfte Modul beschäftigt sich mit dem Thema Standardisierung in der IT. Wir sind jetzt immer noch auf dieser Gesamtanwendungslandschaftsebene. Da geht es dann eben darum, okay, welche Dinge sind so wichtig für mich als Unternehmen, dass ich mir eine Individuallösung erlaube, und welche Dinge sind, sagen wir mal, so Standard oder so unwichtig für mich, dass ich im Grunde auf eine Standardsoftware oder auf eine Standardlösung zurückgreifen kann. Dieses 13. Modul, Komplexität von IT-Landschaften, ist aus meiner Sicht jetzt auch nochmal ein wirklich sehr spannendes, weil das ist auch ein aktuelles Thema, ein aktuelles Forschungsthema. Und wenn es dort klappt, können wir dort jemanden von der Deutschen Bank gewinnen, die uns dann über das Management der Komplexität in diesen IT-Landschaften, in diesen IT-Architekturen aus Perspektive Deutsche Bank erzählt. Und das ist deswegen an der Stelle, weil eben Standardisierung eine Maßnahme ist, um Komplexität zu reduzieren. Und wenn man dann gesehen hat, okay, das sind die Möglichkeiten von Standardisierung, geht es dann eigentlich im 13. Modul darum, okay, was macht zum Beispiel die Deutsche Bank, wo standardisiert sie, welche Teile der IT-Landschaft verwenden eben diese theoretischen Überlegungen aus Modul 12. Dann kommt in dem eigentlich letzten Modul, Modul 14, nochmal das, was wir in Modul 2 eigentlich schon betrachtet haben. Ja, also ich will eigentlich, dass ihr heute mit einer offenen Frage im Kopf rausgeht, nämlich okay, für welche Teile des Unternehmens lohnt sich eigentlich eine IT-Investition und wo lohnt es sich nicht? Wie wäge ich das ab? Und dann, sagen wir mal, ein bisschen im Hinterkopf diese Frage behalten, wenn wir dann diese einzelnen Module uns angucken und ihr, sagen wir mal, von den Organisationsaufgaben bis runter geht zur IT-Architektur und dort im Grunde alle CIO-Entscheidungen seht, dass ihr dann am Ende in dem letzten Modul wirklich eine qualifizierte Meinung dazu habt, wo sich dieser Einsatz lohnen kann und wo er sich nicht lohnen kann. Deswegen kommt dieser Wertbeitrag von IT, weil das eben diese grundlegende Frage ist, investiere ich in IT oder nicht, kommt er am Anfang und am Ende. Und das letzte Modul ist eingeplant als Fragestunde eben vor der Klausur. Dann gibt es in dieser Vorlesung auch noch eine Besonderheit, auf die ich mich eigentlich auch ziemlich freue. Und zwar ist geplant, in diesem Semester eine Fallstudie zu machen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal im Studium eine Fallstudie gemacht? In welchem Kontext habt ihr das gemacht? Wo war das? Okay. Also auch in der Vorlesung dann. Beschreibt dann trotzdem nochmal kurz, okay, was versteht man unter einer Fallstudie? Eine Fallstudie, da geht es eigentlich darum, dass man im besten Fall einen möglichst realen, konkreten Fall, also eine Entscheidungssituation beschreibt mit den Einflussfaktoren auf diese Entscheidung und dann man als Bearbeiter dieser Fallstudie dann anfängt, sich eine Lösung zu überlegen. Also man hat eine Frage aus dem betrieblichen Kontext und soll die dann im Grunde selbstständig lösen. Und das ist nicht so wie eine Klausurfrage, dass die relativ geschlossen gestellt ist, wo es vielleicht nur eine mögliche Antwort gibt, sondern das ist eine Lehrmethode, wo wir dann hoffentlich auch anfangen zu diskutieren und miteinander zu reden, welche Lösung ist die richtige, was ist vielleicht an der Lösung besser als an der anderen. Und der Klassiker ist eigentlich, dass es solche Harvard Case Studies gibt. Da gibt es einen richtigen Markt für, wenn man da für seine Vorlesungen Cases sucht. Da findet man hunderte Cases und kann die eben dort in Harvard kaufen. Und das ist eigentlich auch der klassische Fall, wie solche Fallstudien behandelt werden. Und jetzt, wo wir eigentlich Herrn Klingenberg hier haben, war die Überlegung, dass wir das nicht machen mit so einem fiktiven Fall, sondern dass wir wirklich einen Fall nehmen aus dem Lufthansa-Kontext und Herr Klingenberg einfach vorstellt, was ist das Problem aus Lufthansa-Perspektive. Das Ganze wird am 14.12. sein, also sagen wir mal in der Mitte oder im letzten Drittel der Vorlesung. Und es wird darum gehen, eben sich anzugucken, die Integration der Swiss, also einer Airline, in den Lufthansa-Konzern. Und da seht ihr schon, okay, wenn man sich dieses Thema anguckt, dann hat man schon ein paar Module gehört, auf die man zurückgreifen kann. Und das ist genau das Ziel, also dass wir, wenn wir diesen konkreten Fall lösen von der Lufthansa, uns einmal auf das beziehen, was in den Modulen vorher schon dran kam. Also klar, hier ist dieses Thema IT-Integration nach einem Merger wichtig und wahrscheinlich ist auch IT-Organisation wichtig oder vielleicht ist auch das Thema Outsourcing wichtig. Aber ich Ich glaube, man wird diesen Fall nicht beantworten können, wenn man nicht auch selber noch mal ein bisschen nachdenkt und andere, sagen wir mal, Theorien oder Lösungsansätze verwendet, als das, was schon in der Vorlesung behandelt wurde. Zur Organisation. Es ist freiwillig, daran teilzunehmen. Es soll in Gruppenarbeit passieren, zwischen 3 bis 5 Studierenden. Die Arbeitszeit soll ungefähr 4 Stunden pro Teammitglied betragen. Wir haben eine Übung dafür eingeplant, um Rückfragen mit mir einfach zu klären und gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten. Dann ist eine Übung eingeplant, in der ihr dann wirklich eure Lösungen vorstellt und wir das diskutieren, weil eure Lösungen dann eben auch Herrn Klingenberg vorgestellt werden und er praktisch nochmal zu uns kommt, um dann zu sagen, okay, die Lufthansa hat es so und so gemacht, ihr habt die und die Aspekte behandelt, das eine habt ihr vielleicht nicht behandelt oder das andere, was ihr behandelt habt, hätten wir bei der Lufthansa vielleicht auch so machen sollen. Also das Ziel ist wirklich, dass wir dann diesen Praxisfeedback nutzen, um wirklich mal zu hören, okay, wie wurde es gemacht, was habt ihr beachtet und was hätte man vielleicht noch beachten sollen. Das Ganze wird halt in der Mitte des Semesters passieren und das ist jetzt mal so die Übersichtsslide dazu. Ich würde sagen, wenn wir so ein bisschen mehr drauf zusteuern, werde ich so in der 5. Vorlesung nochmal genauer erklären, okay, was passiert da, welche Materialien kriegt man dort zur Verfügung und was vielleicht auch interessant ist, wie kann man dann direkt Kontakt zu Lufthansa aufnehmen? Weil dieser Fall wird so gestellt sein, wie jede Fallstudie eigentlich, dass in gewisser Weise Informationen fehlen, weil je nachdem, wohin ihr mit eurer Lösung euch entwickelt, braucht ihr Zusatzinformationen und es ist so abgesprochen, dass ihr dann als Gruppe auch auf die Lufthansa zugehen könnt und dann von denen eben diese Zusatzinformationen bekommt. Aber diese ganzen Orga-Details dazu kommen dann, ich glaube, in der 5. Vorlesung ist es eingeplant. Okay, dann gibt es Fragen zu dem Organisatorischen erstmal. Ah, ja. Die Übungen werden auch aufgezeichnet. Ja. Ich hoffe, dass du trotzdem da bist, ja. Ah, okay, schade. Ja, aber die Übungen werden auch aufgezeichnet, ja? Also es wird, das ist eine gute Frage zu der Klausur, es wird, soweit ich weiß, auch wieder eine Fachprüfung geben und eine Modulprüfung. Es kommt auf deinen Studiengang an. Ich glaube, dann darfst du nicht entscheiden, welche du benötigst. Aber genau, wenn dazu noch Fragen sind, vielleicht dann im Anschluss nochmal zu solchen Prüfungssachen, ja? Das ist eine gute Frage. Da sind wir noch am Gucken. Ja. Also das wird auf jeden Fall rechtzeitig vorher bekannt gegeben, ob es Bonuspunkte gibt. Ja. Also es kann sein, dass es für die Fallstudie Bonuspunkte gibt, aber für die Übung wird es zum Beispiel keine Bonuspunkte geben. Noch Fragen? Okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dem ersten Modul. Das erste Modul. Oder jedes Modul fängt eigentlich immer an mit so einer Folie. Die wird also ungefähr 14 oder 15 Mal euch begegnen, so eine Folie. Ihr seht hier auf der Seite, okay, was habe ich mir inhaltlich überlegt, was dort reinkommen kann. Dann wichtig hier eben die Lernziele, auf denen werden dann im Grunde auch die Klausuraufgaben basieren. Das ist das, was ihr nach dem Modul einfach nochmal zur Hand nehmen könnt und euch fragen könnt, okay, habe ich das jetzt wirklich gelernt? Kann ich solche Aufgaben in die Richtung beantworten? Und der unterste Block hier beschäftigt sich mit Literatur zu diesem Thema. Wie gesagt, das ist ein Kernthema der Wirtschaftsinformatik. Da gibt es wirklich viel Literatur zu dem Thema Information Management. Aber mir ist wichtig, dass ihr wisst, das ist Zusatzliteratur, das sind Zusatzinformationen, wenn ihr also vertiefendes Wissen haben wollt oder wenn ihr wissen wollt, okay, die Folien, worauf basieren die, dann ist das zum größten Teil aus dem, was ihr immer in dieser Box findet. Aber für die Klausur und um die Klausur zu bestehen, müsst ihr das nicht alles gelesen haben. Und seht es eben als Zusatzinformation oder wenn ihr mal eine Studienarbeit oder so in dem Kontext schreibt oder eine Diplomarbeit, dann eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit, dann kann man dort das als Startliteratur nehmen. Das erste Modul beschäftigt sich eben mit der Definition von grundlegenden Begriffen, also Information Management und dann zusammen Information Management, also dem Thema der Vorlesung. Und hat eben die Funktion, euch diesen Überblick zu geben, was alles in diesem Feld IM passiert. Okay, also fangen wir mal an mit einem oder mit dem grundlegenden Begriff für Information Management, nämlich Information, also was ist eigentlich Information? Und wenn man da in die Literatur guckt, findet man extrem viele Definitionen. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, wo ich sage, die stehen sich so ein bisschen, also die stehen jeweils auf einem Ende des Spektrums. Die erste ist von Shapiro und Varian. Die sagen im Grunde alles, was digitalisiert werden kann, also als Bitstream kodiert werden kann, ist Information. Und jetzt können wir mal überlegen, okay, was fällt unter diese Definition drunter? Hat mal jemand eine Idee, was da drunter fällt? Musikdatei. Weitere Ideen? Bücher, genau. Also solche Sachen. Musik fällt da drunter, Bücher fällt da drunter, Software fällt da drunter, auch ein Spiel, keine Ahnung. Ich habe immer Gameboy-Spiele gesagt, aber es ist wahrscheinlich, keine Ahnung, PlayStation-Spiele oder eine iPhone-App. Nachrichten fallen da drunter, Radioprogramme. Im Grunde ist es eine extrem breite Definition. Auf dem anderen Ende des Spektrums ist jetzt die Definition von Wittmann und der sagt, eigentlich allem Handeln zugrunde liegendes Wissen ist Information. Okay, jetzt hat er Information mit dem Begriff Wissen irgendwie definiert, aber der zweite Teil der Definition ist, denke ich, das Entscheidende. Er sagt, Information ist eben zweckorientiertes Wissen. Also Wissen, was verwendet wird, um ein Ziel zu erreichen. Und wenn man sich diese zwei Definitionen gegeneinander hält, dann ist ja das, was Wittmann sagt, im Grunde eine Teilmenge davon, was wir in der ersten Definition hatten. Also nur Information oder nur Wissen, was zu einem Ziel von, zu einer Zweck, zu einem Zweck hilft, also was hilft, einen Zweck zu erreichen, das bezeichnet er als Information. Also er sagt, wichtig ist die Zweckorientierung. Und wenn man jetzt überlegt, okay, was hatte man eben für Beispiele, dann fällt halt eigentlich schon viel davon nicht mehr unter diese Zweckorientierung. Also Musik wird vielleicht für aus Unternehmensperspektive keinen wirklichen Zweck erfüllen, ja, oder auch viele Nachrichten oder Radioinformationen erfüllen erstmal auch keinen Zweck aus keinen offensichtlichen Zweck, ja. Aber hier ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass dieser Zweck eigentlich immer oder in dieser Definition sich darauf bezieht, Entscheidungen besser zu machen. Ja, also das ist der Zweck von Information. Hier steht Entscheidungen oder Handeln vorzubereiten. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, ich möchte jetzt nach Frankfurt fahren, dann wird für mich die Radioinformation, dass es Stau auf der A5 gibt, auf einmal doch zur Information. Oder wenn ich sage, ich möchte eine bestimmte App besser programmieren, dann wird für mich der Code, den irgendein Spiel aus dem App Store hat, doch zur Information. Also im Grunde, es hängt wesentlich von dem Zweck ab, den ich erreichen will, wann ich etwas als Information bezeichne und wann es eigentlich nur Wissen oder Daten sind. Und wir sind in einem betrieblichen Kontext, also wir haben jetzt hier ja eigentlich als die Perspektive, die wir während der Vorlesung einnehmen, immer ein Unternehmen. Ja? Und ein Unternehmen könnte man jetzt sagen, okay, es will Produkte verkaufen oder ein Unternehmen, es will Gewinne erzielen. Das ist diese Kategorie von Zwecken schwingt jetzt eigentlich immer mit, wenn wir über das Thema Information reden. Ja? Und wenn wir über das Thema Information reden, dann ist es ja praktisch schon der erste Baustein dieses Begriffs Information Management. Ja? Also der Gegenstand von der Vorlesung, der beackert wird oder der gemanagt wird, sind eben Informationen aus betrieblicher Perspektive. Also eben Wissen aus betrieblicher Perspektive, das dazu dient, Entscheidungen oder Handeln besser vorzubereiten. Der zweite, oder wie man, denke ich, der zweite Blickwinkel, wie man verstehen kann, okay, Wert von Informationen hängt davon ab, welchen Zweck man verfolgt. Wenn man sich zum Beispiel online diese Seite OnVista anschaut und diese Seite bietet einem Kurse von Aktienkurse und die sind auf der Website immer mit 15-minütiger Verzögerung. Also man hat keine Echtzeitinformationen, also keine Realtime-Daten. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will diese Informationen nicht 15 Minuten verspätet, sondern es lohnt sich für mich, sofort zu wissen, wie der aktuelle Kurs ist, um meine Handelsstrategie drauf abzustimmen, dann kostet es eben Geld. Dann kostet es 42,50 Euro pro Monat, damit ich sofort diese Informationen bekomme. Also nicht zeitversetzt um 15 Minuten, sondern eben sofort die bekomme. Und das ist, sagen wir mal, die zweite Dimension, nämlich nicht nur, wie verbessert das die Entscheidung, sondern auch zu welchem Zeitpunkt habe ich die Information. Hier ist es so, dass es wohl genügend Leute gibt, die sagen, okay, diese 15 Minuten Zeitverzug sind mir zu lang, ich will sofort wissen, wie mein Portfolio bewertet ist und wie meine Aktien stehen und dafür dann eben bereit sind, diese 42 Euro zu bezahlen. Also es erfüllt einen Zweck und es ist eigentlich auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt relevant, Informationen. Und Information, also der erste Block von Information Management und der zweite Block ist der Begriff Management. Und als ich hier im Grundstudium an der TU die Einführung in die BWL gehört habe, da wurde einem dieser Definition von Ulrich und Fluri ans Herz gelegt. Die musste man auswendig lernen für seine Klausur. Und hier heißt es, ich muss sie jetzt aber wieder ablesen, Management ist die Leitung soziotechnischer Systeme in personen- und sachbezogener Hinsicht mit Hilfe von professionellen Methoden. Also es geht hier um eine Leitungsfunktion, es geht darum, ein soziotechnisches System, also ein System aus Mensch und Maschine, irgendwie zu leiten. Und interessant ist, dass dieser Management-Begriff eigentlich zwei Facetten hat. Einmal kann man sagen, es gibt Management im funktionalen Sinne. Das sind eben alle Aufgaben und Prozesse, die zu dieser Leitungshandlung gehören oder zu dieser Leitung gehören. Und die wesentlichen Aufgaben und Prozesse des funktionalen Managements sind eben Planung, Entscheidung und Kontrolle. Also es geht darum, Dinge zu planen, das zu entscheiden und zu kontrollieren. Und dann gibt es noch Management im institutionellen Sinne. Das sind eben die Personen oder Organisationsteile oder Entscheidungsträger, die diese Aufgabe durchführen. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns mit dem Management im funktionalen Sinne beschäftigen. Also Information Management meint also im weitesten Sinne ja diese Aufgaben und Prozesse, die zur Planung, Entscheidung und Kontrolle über diese Ressource Informationen sind. Ja, also in einem Unternehmen, was wird alles geplant, entschieden und kontrolliert für den Informationseinsatz? Und mit dem Zusammenführen dieser beiden Begriffe haben wir eigentlich auch schon die Definition von Information Management. Das ist eben das Leitungshandeln, also Management im funktionalen Sinne, in einer Organisation in Bezug auf die Beschaffung und die Bereitstellung von Informationen. Also Informationen als zweckorientiertes Wissen. Und man sieht jetzt schon in dem Ziel des IM, ja, heißt es, dass es im Hinblick auf die Unternehmensziele den bestmöglichen Einsatz der Ressource Information zu gewährleisten. Also hier wird Information schon als Ressource bezeichnet. Und es geht eigentlich im IM darum, diese Ressource Information zu bewirtschaften. Und wenn man sich jetzt diese Definition von IM anguckt oder auch das Ziel von IM, dann fällt einem eigentlich auf, dass das eine sehr breite Definition ist. Weil unter diese Definition passt eigentlich extrem viel drunter. Also da könnte man sich auch vorstellen, wie werden Teams geschnitten, ja, oder wie sind Reporting-Wege, wer muss welche Entscheidung von wem absegnen lassen. All das regelt ja auch, also diese ganzen Org-Science, also diese organisationstheoretischen Fragen, die regeln ja eigentlich im weitesten Sinne auch einen Informationsfluss. Und in der Praxis ist es aber so, dass neben diesem Ziel Bereitstellung der Ressource Information und Beschaffung der Information eigentlich auch der Weg im Vordergrund steht, wie das passiert. Und zwar passiert es über IT. Und IM beschäftigt sich also mit dem Einsatz der Ressource Information über das Hilfsmittel IT. Also wie kann ich Informationstechnologie einsetzen, um die Ressource Information zu managen. Also das meinte ich hier mit dieser, in der Praxis ist es eine Betonung von IT-Entscheidungen, weil wenn man die Definition sonst so liest, dann könnte man denken, eigentlich alles, was sich mit Organisationstheorie beschäftigt, müsste eigentlich Information Management sein. Okay, gibt es Fragen jetzt zu diesem Begriff Information Management? Ist es klar geworden? Weil ich glaube, es ist wichtig, weil darum geht es ja jetzt die nächste Zeit. Okay, gut. Ein weiterer Begriff, den es sich, glaube ich, lohnt, vorab zu definieren, ist der Begriff Informationssystem. Und genau wie bei den anderen Definitionen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, gibt es in der Literatur extrem viele. Und deswegen habe ich jetzt mal eigentlich eine Sichtweise hier rausgepickt. Ja? Und die erste Definition spricht hier von Informations- und Kommunikationssystemen, also IKS, aber im Verlauf der Vorlesung nutze ich das eigentlich synonym, dass ich sage, Informationssystem ist auch ein Informations- und Kommunikationssystem. Okay, dann gucken wir mal in die Definition rein. Das sind soziotechnische Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten als Aufgabenträger umfassen, die voneinander unabhängig sind, ineinandergreifen und oder zusammenwirken. Ich finde, die hört sich immer so total abschreckend an, die Definition, aber was mir hilft, die besser zu verstehen, ist, wenn man sich eigentlich auf diese Kernaspekte soziotechnisch und System konzentriert. Also soziotechnisch heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass sowohl Menschen als auch Maschinen da drin sind in einem Informationssystem. Und es ist eben ein System. Ja? Also ein System ist abstrakt ja nichts anderes als eine Menge von Elementen und eine Menge von Beziehungen zwischen diesen Elementen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, diese Elemente sind eben entweder Mensch oder Maschine und dann gibt es Beziehungen zwischen Mensch oder Maschine. Und diese Beziehungen zwischen Mensch und Maschine sind in einem Informationssystem immer Informationsaustausch. Also man kann sich vorstellen, ein Bearbeiter, der vor einem SAP-System sitzt, da hat man diese zwei Elemente, SAP-System und Bearbeiter, Mensch und Maschine, die tauschen Informationen aus und die beide zusammen bilden ein Informationssystem. Und diese Aufteilung in menschliche und maschinelle Komponenten kann man jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Also es gibt hier diese Definition nach Teubner, der das folgendermaßen aufteilt. Er sagt, es gibt dann Anwendungssoftware, es gibt Basissoftware, es gibt Rechner und es gibt so eine, sagen wir mal, Auffanggruppe, die sonst alles aufhängt, was eben halt nicht in die anderen reinpasst. Und das heißt dann sonstige technische Einrichtungen. Plus eben den Menschen. Und er sagt, das sind die Kategorien von Elementen, aus denen dieses System bestehen kann. Und wir können jetzt eigentlich anfangen, Menschen, Anwendungssoftware, Basissoftware und so wild zu kombinieren, zwischen denen diese Informationsbeziehungen hin und her zu ziehen und zu sagen, okay, das ist ein Informationssystem, was wir betrachten. Und er sagt, es gibt nicht nur dieses Informationssystem, sondern das umfasst eben das System, was besteht aus Mensch, Anwendungssoftware, Basissoftware, Rechner und sonstigen technischen Einrichtungen, sondern er sagt, wenn wir den Menschen weglassen, dann können wir von einem Anwendungssystem sprechen. Und das Anwendungssystem können wir aufteilen in eben so ein Software-System und so ein Hardware-System. Das Software-System umfasst eben alle Nicht-Hardware-Komponenten, Maschinenkomponenten des Systems. Und der unterscheidet zwischen Anwendungssoftware, das ist die Software, die einen wirklichen betrieblichen Zweck erfüllt, also die wirklich eine Aufgabe erfüllt, die primär vom Unternehmen sagen wir mal, benötigt wird. Und die Basissoftware ist eben die Infrastruktur auf Software-Ebene. Also ein Betriebssystem zum Beispiel wäre Basissoftware. Aber das Rechnungsdruckprogramm wäre dann eben Anwendungssoftware. Rechner und sonstige technische Eigenschaften. Rechner sind eben all das, was wirklich rechnet und was ist ein Server oder ein PC, und sonstige technische Einrichtungen sind eben Netzverbindungen und Stromversorgung und sowas. Und dieser Begriff ist eigentlich ein extrem zentraler Begriff für die Wirtschaftsinformatik, deswegen habe ich hier die Definition von oben auch aus der, sagen wir mal, aus der Publikation genommen, die das Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik irgendwie ausdrückt, also dem Profil der Wirtschaftsinformatik. Und diese zwei Begriffe, Information Management und Informationssystem, sind eben die zentralen Begriffe, die wir jetzt immer wieder hören werden. Gibt es dazu Fragen zu den zwei Begriffen? Okay. So, nachdem wir jetzt, sagen wir mal, die Vorarbeit erledigt haben und, sagen wir mal, die Begriffe definiert haben, mit denen wir jetzt hantieren, hat ja gesagt, okay, Ziel ist es, mal einen Überblick zu schaffen über die Aufgaben, die in dem IM überhaupt bearbeitet werden. Und da habe ich jetzt drei Modelle mitgebracht, die für mich dazu gedient haben, einen Überblick mir zu verschaffen, was ist alles IM. Und ein Modell von Heinrich gliedert die Aufgaben in IM oder das Information Management eigentlich, sagen wir mal, zeitlich. Er sagt, es gibt strategische Aufgaben, die haben so einen Scope von größer 5 Jahren und hier ist zwischen 1 und 4 Jahren und hier ist irgendwie alles kleiner, 1 Jahr, wo das wichtig ist. Also Planungshorizont und, sagen wir mal, auch Impact von dem, was diese Aufgaben haben. Und er sagt, strategische Aufgaben betreffen eigentlich die Gesamtheit der Informationssysteme im Unternehmen und auch das Unternehmen als Ganzes, also alle Informationssysteme im Unternehmen. Dann administrative Aufgaben betreffen einzelne Informationssysteme, ja, weil das ist ja, sagen wir mal, der Trick an diesem Systembegriff. Wir können einmal das gesamte Informationssystem als ein System begreifen, aber es gibt natürlich auch Subsysteme davon. Es gibt vielleicht ein ERP-System oder ein CRM-System oder es gibt ein System, was die Planung für Verkäufe erleichtert, und das sind wiederum dann einzelne Informationssysteme in diesem riesen Gesamtsystem. Und administrative Aufgaben beschäftigen sich eben mit einzelnen Informationssystemen oder deren Komponenten, und operative Aufgaben gehen auf die Nutzung von solchen Informationssystemen. Und nur damit ihr mal einen Überblick bekommt, was so ein CIO eigentlich alles für Aufgaben hat. Es fängt an ganz links mit dieser strategischen IT-Zielplanung. Also da geht es darum, was ist überhaupt das Ziel, das ich mit der IT erreichen will. IT-Strategieentwicklung ist dann, okay, wie will ich dieses Ziel erreichen? Und wenn man jetzt mal an dem Beispiel Lufthansa bleibt, dann könnte man sich überlegen, okay, was ist mein Unternehmensziel? Will ich jetzt, sagen wir mal, die Airline sein, die besonders den Kunden kennt und dem Kunden jeden Wunsch von den Lippen abliest, die halt noch weiß, wenn ich nach einem Jahr wieder ins Flugzeug einsteige, dass ich Vegetarier bin und irgendwie stilles Wasser mag? Oder will ich die Airline sein, die halt so wie Ryanair möglichst günstig von A nach B transportiert? Und wenn man diese allgemeinen strategischen Überlegungen umsetzt auf IT, dann passiert es genau in diesen beiden Schritten, also strategische IT-Zielplanung und IT-Strategieentwicklung. Eine Ryanair wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel in ein individuelles System investieren, was sich eben diese ganzen Kundeninformationen merkt, ja. Und eine Lufthansa wird dann sagen, okay, hier will ich möglichst viel über meinen Kunden wissen, oder mein Kunde soll über alle möglichen Distributionskanäle bei mir Tickets buchen können. Da muss ich überall IT-Unterstützung haben, ob er es jetzt über die App macht, über den Webshop oder, keine Ahnung, aus dem Reisebüro heraus. Da brauche ich ganz viele verschiedene Lösungen für. Und so setzt sich halt die Unternehmensstrategie in eine IT-Strategie um. Und das passiert eben in den strategischen Aufgaben. Und das strategische IT-Projektportfolio oder Projektportfolio-Management beschäftigt sich dann eben damit, um diese Ziele zu erreichen. Welche Projekte muss ich durchführen? Welche Projekte muss ich priorisieren? Es gibt wahrscheinlich Projekte, die dem einen zuwiderlaufen, weil die irgendwelche wichtigen Mitarbeiter binden und die können halt nicht gleichzeitig zwei Initiativen vorantreiben. Und damit beschäftigt sich eben dieses Projektportfolio-Management. Ich denke, wo ein bisschen klarer wird es, wenn man sich die administrativen Aufgaben anguckt. Klar, da geht es einmal darum, Management von den Projekten, von der Durchführung. Da geht es um die Pflege und die Weiterentwicklung von den Informationssystemen. Da geht es aber auch darum, welche Mitarbeiter brauche ich für mein Unternehmen, um meine IT am Laufen zu halten. Also dieses Personalmanagement, Sicherheitsmanagement oder Vertragsmanagement als letzter Punkt hier genannt. Also welche Lieferanten habe ich, mit wem habe ich Lieferantenbeziehungen, welche Beratungshäuser habe ich und solche Sachen. Die operativen Aufgaben, da geht es dann darum, okay, ich betreibe diese Informationssysteme irgendwo im Rechenzentrum, ich muss mich darum kümmern, wenn irgendwo was nicht funktioniert, da brauche ich so ein Help-Zentrum, um Benutzerservice zu machen oder um mein stehen gebliebenes SAP-System wieder ans Laufen zu bringen. Das sind eher die operativen Aufgaben. Und Ziel von der Folie ist jetzt nicht, dass ihr das komplett auswendig lernt, was die einzelnen Aufgaben sind, sondern dass ihr einen Eindruck bekommt, wie weit eigentlich diese Aufgaben reichen, von dieser extremen strategischen Ausrichtung bis hin zum Support der Anwender. All das ist in dem Aufgabenbereich des CIOs und all das ist in dem Bereich Information Management. Und das war das erste von diesen dreien Modellen, was ich euch zeigen wollte. Das zweite kommt von Wolnick, ist schon relativ alt, 1988 entwickelt, und er strukturiert das Ganze so ein bisschen anders. Er sagt, es gibt eigentlich drei Ebenen, zu denen man die Aufgaben des IMs zuordnen kann. Die erste Ebene ist die des Informationseinsatzes. Die zweite Ebene sind die der Informations- und Kommunikationssysteme. Also er benutzt auch noch diesen Begriff IOK-System, aber wir können uns da Informationssysteme drunter vorstellen. Und die unterste Ebene, sagt er, sind die Infrastrukturen für die Informationsverarbeitung. Mal als Beispiel, ja. Auf der obersten Ebene würde ich jetzt so eine Bedarfsanalyse erwarten. Also würde ich sagen, wenn ich jetzt ein System einführe, um zu sagen, welche Verkäufer verkaufen was in meinem Unternehmen, dann kann ich mir auf der obersten Ebene erstmal überlegen, welche Informationen brauche ich denn überhaupt? Brauche ich diese Informationen auf Verkäuferebene, um die zu steuern? Reicht es mir, wenn ich sage, ich brauche es für den Laden, wo die unterwegs sind, oder reicht es mir vielleicht sogar für den Ort oder das Land? Also hier wird der Bedarf ermittelt. Was ist denn überhaupt die Nachfrage an dieser Ressource Information? Und damit ist auf dieser Ebene auch die Schnittstelle zu dem Rest des Unternehmens oder ganz besonders zum Rest des Unternehmens, weil wenn ein Manager sagt, ich möchte die und die Methode verwenden, um meinen Fachbereich zu leiten, dann hat die IT eigentlich die Aufgabe, die Informationen zu liefern, die für diese Methode notwendig sind. Und die oberste Ebene ist eben die Methode, in der der Bedarf ermittelt wird, welche Informationen brauche ich überhaupt, die Ebene der Informations- und Kommunikationssysteme. Dort wird es im Grunde fachlich verarbeitet, also da würde jetzt wirklich das System implementiert werden, was die Informationen aus den einzelnen Geschäften aggregiert, vielleicht auf Ortsebene oder auf Länderebene, sodass der Entscheider dann die Informationen so aggregiert zur Verfügung gestellt bekommt, wie er sie eben braucht für seine Methode. Und die unterste Ebene ist eben die Infrastrukturebene. Dort werden dann ja, die Server oder die IT im weiter, also im technischen Sinne fällt da drunter. Und was ich an dem Modell eigentlich ganz schön finde, ist, dass er es nicht einfach so zeitlich strukturiert nach Planungshorizont, sondern sagt, diese drei Ebenen haben eigentlich auch eine Beziehung zueinander. Und er sagt, von oben nach unten sollten eigentlich die Anforderungen kommen. Also, wenn ich weiß, welchen Bedarf ich habe, dann weiß ich auch, welches IT-System ich brauche oder welches Informationssystem ich brauche. Und wenn ich weiß, welches Informationssystem ich brauche, dann weiß ich auch, welche Infrastruktur ich brauche. Und die untersten Ebenen haben jeweils eine Unterstützungsfunktion für die oberen Ebenen. Also auf der Infrastruktur läuft eben dieses Informationssystem oder dieses Informationssystem unterstützt diesen Informationsbedarf. Und wenn man sich jetzt anguckt, wenn man sich dieses Modell jetzt anguckt, dann gibt es im Grunde noch eine Dimension, nach der es strukturiert ist. Also hier auf dieser Dimension könnte man sich noch ein weiteres Attribut überlegen. Und ich würde euch bitten, jetzt mal euch mit dem Nachbarn eine Minute auszutauschen und zu überlegen, was man an diese Achse schreiben kann. Also was ist die Veränderung, die von unten nach oben stattfindet. Überlegt vielleicht mal eine Minute. Okay, gibt schon Ideen, was man an die Achse schreiben könnte? Ja? Okay. Spezifischer war die eine Idee, okay. Ja, weitere Ideen? Sozialer, genau, ja. Genau. Das ist genau das, was du auch meintest. Das ist, oben wird es irgendwie sozialer und auch, vielleicht war es auch, was du gemeint hast, irgendwie geschäftsspezifischer. Und nach unten wird es immer techniknäher. Also die Dimension, wie er auch sagt, die er nutzt, um die Ebenen zu differenzieren, ist die Techniknähe. Er sagt, hier unten geht es halt wirklich um Technologie, um Technik. In der Mitte kommt schon der Mensch dazu in so einem Informationssystem. Da geht es auch ein Stück weit um die Organisation, wie man das aufbaut. Und oben, da geht es ja eigentlich kaum noch um die Technik. Da geht es um den geschäftlichen Bedarf an Informationen, da wird es halt extrem fachlich und nicht mehr so ja, infrastrukturlastig. Also die Achse hier ist die Techniknähe, die dort wichtig ist. Dieses Modell von 1988 wurde dann, sagen wir mal, schrittweise weiterentwickelt und was jetzt so wirklich State of the Art ist, ist ein Modell von Professor Kretschmer. Und ihr werdet jetzt sehen, okay, das ist wirklich eine Weiterentwicklung, weil die drei Ebenen erkennt ihr wieder. Also ihr seht hier die drei Ebenen und auch die sind orientiert nach Techniknähe. Also. Und die erste Ebene ist genau das, was wir vorher auch hatten. Da geht es um Angebot, Nachfrage, Verwendung von Informationen. Also Bedarfsbestimmung, was ist überhaupt mein Angebot, was ich habe, was ist die Nachfrage. Und er nennt das Management der Informationswirtschaft, weil da kommt halt mit, okay, die Ressource, Information wird praktisch im Unternehmen gehandelt, da gibt es Angebot und Nachfrage. Die zweite Ebene ist das Management der Informationssysteme. Im Grunde das gleiche wie bei Wolnik. Da geht es auch um Daten, Prozesse, um den Anwendungslebenszyklus. Also hier nimmt er noch dazu, okay, wann schalte ich eine Anwendung ab oder wann führe ich sie ein. Und die unterste Ebene ist wieder diese Infrastrukturebene. Eigentlich genau das gleiche, was wir bei Wolnik hatten. Diese Technologie ist da unten. Er sagt, die Hauptaufgaben sind dort halt Speicherung, die Verarbeitung, also Rechnen von Daten oder die Kommunikation, solche Infrastrukturthemen eben. Und auch bei ihm ist es so, dass die Anforderungen eigentlich von oben nach unten kommen und von unten nach oben so eine Unterstützung stattfindet. Das ist ja praktisch die Weiterentwicklung von diesem Modell aus Wolnik. Plus er sagt aber, es gibt Sachen, die zum IM gehören, die man eigentlich keine der drei Ebenen hier zuordnen kann, weil die sich nicht nach dieser Dimension Techniknähe differenzieren lassen. Er sagt, es gibt hier diese Führungsaufgaben des IMs, das sind Managementaufgaben, die eigentlich auf jeder der drei Ebenen anfallen. Das sind solche Querschnittsaufgaben. Und er sagt, die IT-Strategie zum Beispiel, das ist was, da muss ich alles im Blick haben. Das kann ich nicht komplett losgelöst machen von der Technik. Ja? Also ich könnte es nicht oben einordnen, weil da würde ich die Technik vergessen. Und ich könnte es nicht unten einordnen, weil da würde ich die fachlichen Anforderungen vergessen. Er sagt, es gibt solche Führungsaufgaben des IM oder solche übergreifenden Aufgaben des IM, die jeweils in allen drei Ebenen wichtig sind. Auf einmal, klar, die Strategie. Dann das Thema IT-Governance, das wird ja auch ein Modul sein, also wer entscheidet was in diesem ganzen Zusammenspiel, ja? Also wer entscheidet, ob ein neues Informationssystem eingeführt wird, wer entscheidet, ob dieser Informationsbedarf von einem Fachbereich jetzt erfüllt wird oder nicht, oder wer entscheidet, ob neue Kommunikationstechnik eingeführt wird. Auch das ist für ihn eine übergreifende Aufgabe, die eigentlich alle drei Ebenen betrifft. Die IT-Prozesse, also das sind die Prozesse, mit denen das Ganze umgesetzt wird, also die Prozesse, die ein Unternehmen hat, um die Ressource, Informationen möglichst effizient zu gestalten, sagt er, betreffen eigentlich auch alle drei Ebenen. Ja? Also das sind die Prozesse in der IT-Abteilung, das nennt er IT-Prozesse. IT-Personal, klar, betrifft auch alle drei Abteilungen oder Entscheidungen für das Personal und auch das IT-Controlling als übergeordnete Sache betrifft auch alle drei Ebenen. Ist dieses Modell jetzt klar geworden? Gibt es dazu noch Fragen zu diesen drei Ebenen, wie die zusammenspielen, was die Dimension ist und was die Führungsaufgaben sind? Okay, weil dieses Modell ist aus meiner Sicht wirklich sehr gut, um zu veranschaulichen, okay, was ist überhaupt alles IM? Und deswegen habe ich auch mal die Module, die wir in der Vorlesung behandeln werden, in dieses Modell eingeordnet. Also ihr seht eigentlich relativ gut, dass wir bei den Führungsaufgaben anfangen. Also wir gehen so ein bisschen top-down rein, gucken uns erstmal an, okay, was gibt es alles im IM, welche Modelle gibt es, aber dann schauen wir uns auch den Wertbeitrag an. Das ist ein wesentlicher Teil der Strategie. Dann gucken wir uns an, wie ist es organisiert, die IT, im dritten Modul. Im vierten Modul geht es auch um die IT-Organisation, eben aus Praxisperspektive. Und im fünften geht es um die strategische Frage, was mache ich selbst und was gebe ich weg. Also die ersten vier, fünf Module sind hier. Und dann gehen wir hier rüber auf diese Schnittmenge zwischen, was für Informationen brauche ich eigentlich im Unternehmen, und wie bilde ich die ab, also welche Nachfrage an Informationen gibt es und welches Informationssystem bildet es ab. Deswegen sind da diese Vorlesungen zu den oder die Module zu den Geschäftsanwendungen, wo wir einmal die theoretische Einführung haben und dann die praktischen Beispiele dafür sehen. Und dann gehen wir wieder ein Stück weit auf die nächste Zwischenebene, wo wir uns nämlich dann angucken, wie spielen denn eigentlich diese Informationssysteme, die Infrastruktur zusammen? Welche Organisation gibt es bei den Informationssystemen? Welche Organisation gibt es bei der Infrastruktur? Gucken uns also dieses Thema IT-Architektur an in 10 serviceorientierte Architekturen in der Airline-Praxis. Also Herr Klingenberg zeigt, wie es dort organisiert ist. Dann gucken wir uns an, welche Auswirkungen Mergers und Acquisitions auf diese IT-Ebene haben, also wie muss das umgestaltet werden? Und dort wird ja auch das Fallbeispiel oder die Fallstudie sein, die wir bearbeiten in dem Kontext. Und 12 die Standardisierung und 13 die Komplexität der IT-Landschaft behandelt eben auch noch dieses Zusammenspiel von Infrastruktur und Informationssystemen, um dann in der letzten Vorlesung wieder hier rüber zu gehen und zu sagen, okay, jetzt wo wir alles gesehen haben, lass uns nochmal zusammen bewerten, wie sinnvoll die IT überhaupt ist im Unternehmen. Und das, denke ich, gibt schon mal, also das war jetzt hoffentlich so, dass ihr gesehen habt, Information Management behandelt extrem viele Aufgaben von was sehr Strategischem, von Führungsaufgaben, von Organisationsentscheidungen bis hin zu, wie sollte meine IT-Architektur strukturiert sein oder welche Standards, welche technischen Standards nutze ich. Und wie gesagt, hier das Ziel, Überblick verschaffen und die Vorlesung mal einzuordnen. Jetzt würde ich mit dem zweiten inhaltlichen Modul weitermachen, also dieser Frage, wie wichtig ist IT oder welchen Wertbeitrag liefert IT, weil ich glaube, das ist die Frage, die man als IT-Verantwortliche im Unternehmen, glaube ich, relativ häufig gestellt bekommt, vielleicht nicht immer so direkt, aber dann auch vielleicht mal unterschwellig, ja, wie sinnvoll ist denn eigentlich der investierte Dollar in die IT für mich als Unternehmen, was kommt dabei am Ende raus? Ich will erstmal zeigen, dass man, um diesen Wertbeitrag zu verstehen, sich diese zwei Seiten der Kosten-Nutzen-Analyse angucken sollte, also Kostenseite, Nutzenseite, weil erstes Delta macht irgendwie den Beitrag aus. Dann will ich dort zeigen, insbesondere bei der Nutzenseite, dass man da wirklich den Link zur Unternehmensstrategie braucht, weil nur wenn die beiden Sachen abgestimmt sind, IT-Investition und Unternehmensstrategie, kann man wirklich einen Wert heben. Und am Ende würde ich gerne noch diese Frage und mir angucken, does IT matter? Das ist hier die Literaturquelle hier. Das ist von Nicholas Carr 2003, eine Arbeit, die dann auch in dem Harvard Business Review veröffentlicht wurde, die den Titel hatte, die beantwortet ja eigentlich schon die Frage, IT doesn't matter. Also er stellt eine Extremthese auf und sagt, IT führt eigentlich zu überhaupt keinem Wertbeitrag. Und ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen offener zu formulieren und zu fragen, ob es einen Sinn macht oder nicht und nicht gleich schon die Antwort zu geben. Aber das wird der letzte Teil sein von diesem Modul 2. Okay, also wir sind jetzt in der ersten Fragestellung, Wertbeitrag von IT. Da würde ich ja, oder gesunder Menschenverstand sagt, okay, wenn ich gucken will, was ist der Wertbeitrag von etwas, gucke ich erstmal, was sind die Kosten und was ist der Nutzen. Und wenn es irgendwie mehr nutzt als kostet, das ist schon mal gut. Und lass einfach mal schauen, wie es bei IT aussieht. Und ich habe jetzt hier mal eine Übersicht mitgebracht, eine Klassifizierung, wie man die Kostenseite einer IT-Investition sich anschauen kann. Und das ist jetzt für eine sehr große Geschäftsanwendung gedacht. Also wenn ich eine Geschäftsanwendung einführe, welche Kosten erwarten mich da? Und da wird erstmal vorgeschlagen, okay, wir teilen es auf in einmalige und laufende Kosten. Und hier gibt es dann verschiedene Kategorien. Ja? Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ihr die auswendig lernt, sondern dass wir einfach mal reingucken und ihr ein Gefühl dafür bekommt, welche Kosten da auf einen zukommen. Das erste sind, okay, Kaufpreis, wenn ich eine Standardsoftware kaufe oder die Kosten, um die Programmierer zu bezahlen, Herstellkosten, wenn ich die Software entwickeln lasse. Dann gibt es noch so Anschaffungslebenskosten, das heißt, ich muss mich erstmal informieren, was will ich, welche Software gibt es und irgendwelche Marktüberblicksanalysen machen. Und das ist ein Riesenteil an Kosten, der bei so einer IT-Investition eigentlich noch zu beachten ist. Dann gibt es Personalkosten für mich selbst im Haus. Das sind diese Personalkosten, Fremdleistungskosten, die Berater, die dann zu mir ins Haus kommen. Dann die Kosten für die eigentliche Installation und auch wieder so eine Auffangkategorie sonstige Kosten. Bei den laufenden Kosten habe ich auch wieder Personalkosten, auch wieder Beratungskosten, aber dann fallen da noch so Sachen an wie Miete und Lizenzgebühren, Wartungskosten, Pflegekosten. Also ein Riesensatz von Kosten, die aber eigentlich, und das ist das, was die Folie sagen soll, alle relativ gut quantifizierbar sind. Also ich kann jetzt im Gedanken all diese Punkte durchgehen und sagen, okay, den Kaufpreis kann ich relativ gut einschätzen und die laufenden Kosten, da kann ich sagen, wie viele Leute in meiner Organisation sollen das betreiben und was haben die für einen Lohn und wie viele Berater brauche ich. All das kann man relativ sicher quantifizieren. Also Ziel von der Folie ist zu sehen, okay, die Kostenseite von so einer IT-Investition, check, die kann ich irgendwie erheben. Muss ich mich halt, sagen wir mal, hinsetzen und die Liste füllen und jeweils gut schätzen und kriegt es schon irgendwie hin, ein Preisschild an die Software zu schreiben. Aber das Problem ist, die andere Seite dieser Kosten-Nutzen-Berechnung, den Nutzen von so einer IT-Lösung, kann ich eben relativ schwer ermitteln. Und wenn wir jetzt wieder so eine ganz allgemeine BWLer-Definition nehmen, Nutzen ist definiert als das Maß für die Bedürfnisbefriedigung, die ein Konsument durch den Konsum von Gütern erzielt oder die ein Unternehmen durch die Verwendung von IT erzielt, dann sagt man ja, okay, danke für die Definition, aber was ist denn überhaupt das Bedürfnis, das mit dem Gut IT befriedigt werden soll. Und wenn man dann in die Literatur guckt, sieht man eigentlich zumindest zwei dominante Richtungen. Nämlich die einen sagen, ich soll IT nutzen, um meine Produktivität zu steigern. Und die anderen sagen, IT soll neue Optionen für die Unternehmensstrategie ermöglichen. Das sind so zwei Sichtweisen, was die Nutzenseite von IT sein kann. Also entweder ich soll produktiver werden oder ich soll neue Optionen für meine Unternehmensstrategie beackern. Und zu dem zweiten Punkt, neue Optionen für die Unternehmensstrategie, damit man sich so ein bisschen mal was vorstellen kann, wir gehen gleich noch näher drauf ein, habe ich hier so ein kleines Bild mal gemalt. Auf der einen Seite die Unternehmensstrategie. Wir hatten es jetzt schon als Beispiel, die stellt Anforderungen an die IT-Strategie, die sagt halt, ich als Lufthansa will nicht so sein wie Ryanair, sondern ich will mein Unternehmen, meine Kunden kennen. Deswegen brauche ich halt ein IT-System, was das umsetzt. Das soll flexibel sein, das soll schön aussehen. Und deswegen fällt diese Unternehmensstrategie auf diese IT-Strategie zu und sagt, hier, ich habe Anforderungen an dich. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Fall zurück, dass man sagt, ich habe diese IT jetzt im Unternehmen oder es gibt diese und jene neue technischen Möglichkeiten und deswegen lohnt es sich vielleicht auch darüber nachzudenken, ein komplett neues Geschäftsmodell zu machen oder zu sagen, ich hab einen neuen Weg, wie ich meine Kunden erreichen kann. Ja, also hier haben sich praktisch die Rollen getauscht, dass die IT jetzt derjenige ist, der das Geschäft antreibt und sagt, okay, es gibt neue technische Möglichkeiten, schon mal drüber nachgedacht, das in deine Geschäftsstrategie zu übernehmen. Und dieses Wechselspiel ist eben der Punkt, der bei IT soll neue Optionen für die Unternehmensstrategie ermöglichen, im Hintergrund, also im Hinterkopf mitschwingen soll. Und das nächste Ziel oder das erste Ziel, was wir hier haben, IT soll Produktivität steigern. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen detaillierter an, bevor wir dann noch mal auf diese neuen Optionen zu sprechen kommen. Weil diese Geschäftsoptionen oder die neuen Optionen für die Unternehmensstrategie ist eigentlich diese Kernidee von CAR. Da kommen wir also dann ganz am Ende noch mal drauf. Also jetzt der Nutzen, Produktivität steigern. Wir haben gesehen, Kosten können wir relativ leicht messen, aber wie kann man eine Produktivitätssteigerung messen. Und da gibt es halt ein wirklich gutes Zitat, was das relativ gut zusammenfasst. Dieser Robert Solow sagt halt, okay, Ich kann Computer überall entdecken, aber ich sehe sie nicht in meinen Produktivitätsstatistiken. Und das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung für das, was in dieser Zeit eigentlich die ganze Wirtschaftsinformatik auch umgetrieben hat, nämlich dass es so eine Art Produktivitätsparadoxon der IT gibt. Ja, also dieses Produktivitätsparadoxon beschreibt eigentlich, dass man trotz extrem hoher Investitionen in IT auf Firmenebene, also eine Firma investiert viel in IT, keine wirkliche Steigerung der Produktivitätsstatistik oder der Produktivität wahrnimmt. Und okay, also Produktivität ist ja eigentlich das Verhältnis von Input zu Output, also was gebe ich rein, was kriege ich raus. Und damit ist auch klar, weil es dieses Verhältnis ist, es bringt nichts mehr durch IT zu arbeiten, sondern ich muss irgendwie besser werden durch IT, weil wenn ich Input und Output verdopple, ändert sich nichts an der Produktivität. Ich muss irgendwie diesen Quotienten verändern, dass ich durch weniger Einsatz mehr bekomme. Und wenn man jetzt überlegt, okay, das ist eigentlich schon eine relativ schwierige Aufgabe, das quantifizierbar zu machen, weil was sind denn Input-Faktoren für IT? Da könnte ich jetzt sagen, okay, relativ leicht, jeder Dollar, den ich in IT investiere, ist Input. Aber eigentlich ist auch die Zeit, die ich vor diesem System verbringe, Input, oder eigentlich ist auch die Aufmerksamkeit des Top-Managements dafür ein Input. Eigentlich ist auch die Qualität der Daten, die ich in IT-Systeme gebe, Input. Und man sieht jetzt, okay, diese Dollar, die ich investiere, kann man relativ gut quantifizieren, aber hinten raus wird es irgendwie immer weicher. Und noch weicher wird es halt, wenn man sich die Output-Variable anguckt. Was ist denn, sagen wir mal, die Output-Variable von dem System, was wir uns jetzt die ganze Zeit als Beispiel bei der Lufthansa hatten? Dieses System, das halt sagt, David Jaja ist ein, keine Ahnung, Stillwassertrinker und isst gerne Pudding statt Eis, wenn er fliegt. Dann, wie soll man diesen Wert quantifizieren? Wie soll man den messen? Und wie soll man diesen Wert, dass ich am Ende ein bisschen zufriedener, minimal zufriedener aus dem Flugzeug aussteige, wie soll man den dann noch diesem System zuordnen? Und ihr seht schon, ich bin so ein bisschen so ins Rechtfertigen geraten, weil das natürlich eine harte Aussage ist. Ja, wenn jemand sagt, der Wirtschaftsnobelpreisträger ist es gibt keinen Effekt von IT in der Produktivität, dann untergräbt es so ein bisschen die Rolle des CIOs und des Information Managements und auch, sagen wir mal, der Wirtschaftsinformatik. Und was dann passiert ist, da wurde halt so ein bisschen erklärt, ja, es liegt so ein bisschen daran, dass es so schwer zu messen ist, gerade die Output-Seite. Und in den 1980er Jahren wurde dann halt viel gemacht. Das war wirklich so ein heißes Thema. Da wurde halt wirklich untersucht in verschiedenen Branchen, was sind Inputs, was sind Outputs, kann man da irgendwas sehen statistisch? Da wurde auf Einzelfirmenebene geguckt, da wurde auf Branchenebene geguckt und da wurde gesagt, okay, es gibt noch so viele andere Faktoren, die auch auf diesen Output wirken. Da müssen wir die Konjunktur noch mit reinnehmen. Also die haben die Modelle immer größer gemacht und dann trotzdem nicht wirklich was gefunden und dann gesagt, okay, es gibt so Messprobleme, es gibt Methodenprobleme. Also es gibt diesen krassen Zeitversatz zwischen, ich führe das Tool ein und ich sehe irgendwelche Outputs davon, also ich muss ja das System erstmal implementieren. Da habe ich den Auftrag schon 2 Jahre lang gegeben. Das wird gebaut und dann eingeführt. Und erst nach dem 3. Jahr steigt der Kunde ein bisschen zufriedener aus. Also dieser riesige Zeitversatz zwischen Investition und Wirkung und dass, sagen wir mal, Kunden und Unternehmen sich dann langsam an die Möglichkeiten anpassen, die ihnen so eine Technologie bietet. Also wenn man da dieses Beispiel RFID-Chips nimmt, also diese Chips, die einem Unternehmen helfen, jedes einzelne Gut, was sie in der Lieferkette haben, mit einem Identifier zu taggen, der über Funk ausgelesen wird. Das hat eigentlich für so eine IT enorme Möglichkeiten, aber es wird nur in ganz wenig Fällen genutzt, obwohl es schon seit Jahren eigentlich eine Technik ist, die man einsetzen könnte, obwohl sie noch relativ teuer ist. Aber das ist hier gemeint mit der langsamen Anpassung an die Möglichkeiten. Und das war halt 1987 und dann kam 1996 dieses Bild oder diese Publikation, die das erste Mal so wirklich stark belegt haben, oder nicht das erste Mal, aber das wurde richtig populär dann, richtig belegt haben, dass man diesen positiven Zusammenhang hat. Und man sieht jetzt hier, jeder Punkt ist eine Firma auf diesem Graphen und IT-Stock ist im Grunde das, was die Firma in IT investiert, nicht nur das Geld, sondern auch andere Input-Variablen. Und Productivity ist eben eine Produktivitätskennzahl, die für diese Industrie jeweils festgelegt wurde. Also hier diese Punkte sind nicht nur Unternehmen in einer Industrie, sondern in verschiedenen. Und für jede Industrie wurde ein bestimmtes Maß von Produktivität festgelegt und für jede Industrie wurde ein bestimmtes Maß von IT-Invest festgelegt. Und ihr seht hier, dass diese Grafik im Grunde so skaliert ist, dass ein Unternehmen, was genau hier ist, bei 1 und 1, im Grunde immer im Industriedurchschnitt liegt, mit der Produktivität und eben mit dem, was es in IT investiert. Aber man sieht auch einen leicht positiven Zusammenhang zwischen IT-Investment und Produktivität. Und man sieht ihn leicht, weil man hier diese leichte Steigung dieser Geraden hier sieht. Und er ist insbesondere leicht, weil wenn man sich mal die Skalierung der Achsen hier unten anguckt, also dieses Unternehmen hier hat viermal mehr investiert in IT als das durchschnittliche Unternehmen und das hier achtmal mehr und auch die Skalierung der Produktivitätsachse ist nicht ganz linear. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, warum streuen diese Ergebnisse so stark? Ja, also was könnte denn ein Grund dafür sein, dass es so stark streut über diese Industrien hinweg? Ja? Ja? Okay, also das ist halt dadurch, dass es verschiedene Branchen sind, die Wirkung der IT, sagen wir mal, dahin variiert. Einmal wird es als reine Unterstützung genutzt und das andere Mal unterstützt es wirklich Kernfunktion. Ich wiederhole die Frage, damit die halt auf dem Band drauf ist, damit man es auch in Winfoline hören kann. Das also nicht, dass er. Ja, das ist eine Antwort. Und sagen wir mal, es wurde sogar noch geschickter gedeutet. Und zwar haben sie gesagt, oder sagen wir heute, dass man nicht so einfach in IT investieren kann und sofort Produktivität bekommt, sondern es gibt so viele Kontextvariablen, wie zum Beispiel, wie führe ich das ein? Oder wie sehr ist denn überhaupt mein Top-Management dahinter, dass ich es mache? Oder wie organisiere ich die Nutzung? Oder wie organisiere ich die Schulung? Oder wie standardisiert ist es? Oder wie komplex ist meine IT-Architektur? Oder wie viel davon mache ich selbst? Wie viel source ich out? Dass das alles Kontextvariablen dafür sind, wie sich so ein IT-Invest eigentlich lohnt. Und damit sagt man, ja, die Frage, ist zwar relativ einfach gestellt, IT-Invest in Produktivität, sehe ich da irgendwie einen Zusammenhang oder nicht, aber eigentlich ist die Frage viel komplexer. Wir müssen erstmal verstehen, wie wir das einsetzen müssen und wie wir ja, die IT verwenden müssen, damit sie uns zu diesem Produktivitätssprung hilft. Und damit habt ihr auch gesehen, das sind ja alles diese Module, die wir uns dann angucken. Ja? Also dort wird dann geklärt, wie muss ich meine IT-Architektur aufbauen, damit sich der Dollar, den ich in IT-Stock investiere, auch in Produktivität niederschlägt. Also das wurde dann praktisch so gedeutet, dass es im Grunde nicht die Daseinsberechtigung reduziert, sondern sogar noch erhöht, weil es im Grunde so viel zu beachten gibt, damit das IT-Invest sich auch lohnt und das deswegen so interessant ist, sich anzugucken und auch zu verstehen. Also die beiden sagen in ihrer Publikation nämlich, dass die sprechen davon, dass es so viele organisationale Faktoren benötigt, um den Value von IT zu unlocken. Also die sagen, es gibt so viel Kontext, den man verstehen muss, damit sich IT positiv auswirkt. Also das war zu diesem ersten Nutzenaspekt. IT soll Produktivität steigern. Da sollt ihr mitnehmen, okay, es gibt diese Diskussion, es gibt auch dieses IT-Produktivitätsparadoxon, aber das wird auch der Teil sein der Forschung, die ich dann im letzten Modul nochmal vorstellen werde. Die Begründung, die wir dafür haben, ist, dass es halt viele Kontextfaktoren gibt, die darauf wirken, wie IT diesen Produktivitätszugewinn stiften kann. Und der zweite Nutzen, der auch in dieser IT doesn't matter Diskussion ja, relativ prominent besprochen wurde, also eben dieses Bild hier unten, Unternehmensstrategie und IT-Strategie. Hier das Ziel, IT soll neue Optionen für Unternehmensstrategien ermöglichen. Und okay, wenn man jetzt hier mal überlegt, was ist denn eigentlich passiert in den letzten Jahren? Gibt es denn Beispiele dafür, dass IT oder IT-Investitionen dazu geführt haben, dass es neue Unternehmensstrategien gibt? Also erstmal gibt es einige Startups, wie zum Beispiel eBay, oder mittlerweile ja nicht mehr ganz Startup, die durch die Verwendung eben von IT im Grunde diesen klassischen Flohmarkt auf eine Plattform gehoben haben und ich jetzt, keine Ahnung, meine Objektive aus Hongkong bestellen kann und mein Fahrrad nach Frankfurt verkaufen kann, alles online, ja. Das ist, ich glaube, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was das eigentlich für eine krasse Veränderung ist, die dort stattgefunden hat, dann ist es eigentlich schon faszinierend, dass die Technologie das ermöglicht hat, wirklich so ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und die verdienen ja pro Transaktion nur einen geringen Prozentsatz, aber sind trotzdem sehr, sehr erfolgreich damit. Diese Art von Geschäftsmodell, dass man auf einmal mit einem kleinen Startup so hochskalieren kann, dass man über so eine hohe Anzahl von Transaktionen bei einer geringen Gebühr dann trotzdem so extrem erfolgreich sein kann. Das ist, denke ich, schon ein Beispiel dafür, wie IT eine Geschäftsstrategie verändert hat. Dann, was in den Büchern immer steht, ist dieses Thema Online-Banking. Ja, also wenn man sich überlegt, dass man halt vor 15 Jahren immer noch in die Bank laufen musste und seinen Überweisungsträger abgegeben hat und da Bankmitarbeiter saßen, die es dann in so ein Terminal eingegeben haben. Heute machen wir es online. Die Bankmitarbeiter müssen jetzt andere Sachen machen. Und eigentlich, was stattgefunden hat, ist, dass durch diese Nutzung von IT auch in der kompletten Bevölkerung eigentlich dieser Prozess der Überweisung nicht mehr Kernprozess der Bank ist, sondern das wurde komplett ausgelagert an die Kunden. Wir sind auch noch dankbar dafür, dass wir jetzt eigentlich diese Aufgabe selbst übernehmen können. Die Banken sind entlastet. Es gibt Banken, die jetzt überhaupt keine Filialen mehr haben. Das war also Kundenbanken, die keine Filialen mehr haben. Das war eigentlich vor noch wenigen Jahren eigentlich nicht denkbar, dass es sowas gibt. Also so eine Direktbank ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was erst durch IT möglich wurde. Dann Amazon ist, glaube ich, auch klar. Und dass das ohne die Verbreitung des Internets und IT und deren Idee eigentlich, dass man das Angebot von so einem Buchhändler oder von so einem Kaufhaus dadurch anreichern kann, dass man Bewertungen der Nutzer aggregiert und die Produkte bewerten und man dadurch einen Verkäufer eigentlich überflüssig macht und wir oft jetzt nur noch in Amazon uns erstmal die Bewertungen angucken, bevor wir dann dort kaufen oder irgendwo im Geschäft ohne Beratung kaufen. Das ist auch denke ich, ein Beispiel, wo ein neues Geschäftsmodell entstanden ist. Und bei Dell, das ist auch so ein Klassiker, die waren eigentlich die ersten, die es so gemacht haben, dass man erst einen PC konfiguriert, bestellt und erst dann wurde er gebaut. Weil früher war es wohl das Problem, dass man gerade bei solchen Gütern wie Computern einen enormen Werteverfall der gelagerten Produkte hatte. Und die waren die ersten, die gesagt haben, jetzt muss niemand mehr in den Laden gehen, sondern er kann es online zusammen konfigurieren. Wir bauen es erst dann. Wir haben keine Lager, oder weniger Lagerkosten und erhöhen so die Marge, können sogar noch billiger anbieten. Und das sind eben Beispiele für Geschäftsmodelle, die erst durch die Nutzung von IT entstanden sind. Also das war praktisch der Fall zurück. Ja. IT liefert neue Geschäftsmöglichkeiten. Und jetzt diese relativ kritische Publikation IT Doesn't Matter von Nicholas Carr 2003, da gab es ja die ganzen Sachen auch schon. Also man könnte jetzt nicht sagen, er hat es nicht gewusst, ja, sondern da gab es ja auch schon zumindest Teile von diesen Sachen. Er sagt, IT ist heute eigentlich zu einer reinen Infrastruktur geworden. Er nutzt den Begriff Commodity. Er sagt, das ist sowas wie Elektrizität, was ich aus der Steckdose bekomme. Das ist etwas, was jeder gleichermaßen zur Verfügung hat. Jedes Unternehmen. Also wir sind ja jetzt nicht in der Perspektive wir als Kunden, sondern wir sind in der Perspektive Unternehmen. Jedes Unternehmen hat gleichermaßen den Zugang zu einem SAP-System oder den Zugang zu einem Großrechner. Die können es alle verwenden, deswegen ist es einfach Infrastruktur. Und die Schlussfolgerung ist, wenn etwas jedem zur Verfügung steht, ist es keine strategische Ressource mehr. Also eine strategische Ressource ist ja möglichst rar und schlecht kopierbar. Das macht eine Ressource strategisch. Und wenn man sagt, es ist nicht mehr rar und es ist leicht kopierbar, dann ist es IT keine strategische Ressource mehr. Und dann sagt er, die nächste Schlussfolgerung ist halt, IT hat damit keine strategische Bedeutung mehr. Und deswegen, die Folgerungen sind, IT doesn't matter. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt nicht so, dass er behauptet, man kann zur Deutschen Bank gehen und alle IT-Systeme mitnehmen und die läuft so weiter wie bisher, sondern er sagt, es passiert nichts, in diesen IT-Systemen passiert nichts so extrem Strategisches, dass es einen Unterschied ausmacht zwischen zwei Banken. Also er sagt nicht, man kann alles abschalten und it doesn't matter in dem Sinn, sondern er sagt, es macht keinen strategischen Unterschied. Deswegen für das Wohl und Weh des Unternehmens ist vielleicht auch nicht ganz unmissverständlich. Und deswegen die Schlussfolgerungen sind, man soll die Ausgaben in IT drastisch reduzieren. Man soll nicht anfangen, so eine Industrieführerschaft in seiner IT zu versuchen. Also ich will die beste Bank sein, ich will das effizienteste IT-System haben, ich will das innovativste IT-System haben als Deutsche Bank, sondern man soll sagen, ich folge einfach nur meinen Konkurrenten. Wenn die Commerzbank das und das eingeführt hat, dann überlege ich auch mal, warte ich mal 3 Jahre, wenn es funktioniert hat, mache ich es auch bei mir. Und das meint er mit dieser Follow-Do-Not-Lead-Strategie. Und er sagt auch, dass der Fokus der IT dann eigentlich auf Risikominimierung liegen sollte. Die sollten halt lieber noch ein drittes altes IT-System einbauen, damit, wenn die ersten beiden in der Bank ausfallen, dass sie noch eins haben, auf das sie zurückgreifen, anstatt irgendwas Neues, Innovatives zu bauen. Und das ist jetzt besonders gemein. Die sagen halt, die IT-Funktion sollte halt ihren Glamour verlieren. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren, sondern dann macht einfach das, was alle machen. Wir brauchen keinen Vorstand dafür, wir brauchen keinen CIO mehr und es soll einfach langweilig sein. Und das ist eigentlich, sagen wir mal so, die These oder die letzte Folie, mit der ich dieses Modul schließen will, damit ihr einfach mal so ein bisschen das im Hinterkopf behaltet. Es gibt auf einmal diese extrem überhöhten Sachen hier bewusst mit den Knallerbeispielen gebracht und dann halt K, der sagt hier, es sollte eigentlich langweilig sein und das können wir eigentlich auch mal dann Klingenberg fragen in 4 Wochen. Alles klar, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.